Irgendwann kam natürlich auch in der Familie, was macht ihr jetzt eigentlich nach dem Abitur? Und da waren halt viele einfach auch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich jetzt gerne mal verstehen und am Ende auch eine Lösung anbieten. Entscheidungen, die nicht in die richtige Richtung gehen oder nicht getroffen werden, heißen Stress, Verluste oder Ängste. Der größte Painpoint bei Entscheidungen ist immer, vielleicht ist die Option, die ich nicht gewählt habe, die bessere.
Hallo und willkommen bei den Babyboomer Stories. Ich bin Konstanze.
Und ich bin Stefan.
Wir treffen Menschen unserer Generation.
Und sprechen mit ihnen über Themen, die uns betreffen. Heute zum Beispiel um die Entscheidungen unserer Generation. Wie trifft man denn richtig gute Entscheidungen?
Ja, wir sind uns aber sicher, richtig entschieden zu haben, als wir uns mit Gordian Overschmidt verabredet haben.
Er ist Babyboomer, Jahrgang 1966, studierter MBA. Der Mann versteht was von Startups und Entrepreneurship. Das hat er national und international unter Beweis gestellt.
Also vielfach praktiziert und er unterrichtet das auch an Hochschulen.
Wir haben uns mit ihm aber vor allem in seiner Eigenschaft als Co-Founder und Chef von OD Systems verabredet.
Und OD, das ist eine App, die dabei unterstützen will, gute Entscheidungen zu treffen.
Gordian war damit schon weltweit unterwegs, zum Beispiel in Nepal im Auftrag des Senior Expert Service. Und jetzt, Test, erinnert sich jemand? Da hatten wir schon mal eine Episode drüber. Episode 17, hörenswert, was der Senior Expert alles macht, außer uns in Kontakt bringen mit Gordian Overschmidt.
Gordian arbeitet jetzt in Süddeutschland und lebt in Berlin und genau da haben wir ihn auch getroffen.
Wir haben mit ihm unter anderem gesprochen, woran man denn eine gute Entscheidung erkennt.
Wie man zu einer kommt.
Über große Entscheidungen, die gerade für unsere Generation anstehen.
Aber zunächst über die eher so kleinen Entscheidungen, die er an einem Mittwochmorgen bis kurz vor 10 schon getroffen hat.
Okay, du zählst? Okay, also stehe ich auf? Schalte ich den Wecker auf Snooze, gehe ich zuerst unter die Dusche oder gehe ich erst frühstücken? Was frühstücke ich? Habe ich überhaupt die richtigen Sachen, für die ich mich entschieden habe? Muss ich mich umentscheiden? Ist die Kaffeemaschine mit Wasser gefüllt? Muss ich sie nachfüllen? Habe ich die richtigen Sachen rausgelegt? Will ich die Sachen auch anziehen? Habe ich meine Termine alle im Kopf? Was will ich da machen?
Boah, das ist ja ein irres Staccato, von dem man normalerweise nichts mitkriegt. Vielleicht, weil das Hirn uns diese Arbeit abnimmt und wir das alles unbewusst schon vorprogrammiert haben, wir durch den Hirnforscher Professor Korte in einer der letzten Episoden gelernt haben, oder? Was meinst du, Konstanze?
Doch, ich glaube schon, dass wir das spüren, oder?
Ja, wir spüren das, aber tatsächlich gehen wir, zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl davon aus, dass es in den Genen liegt, ob man das kann oder nicht. Das ist halt tatsächlich so ein Unterschied, den ich feststelle, wenn ich mit verschiedenen Menschen spreche. In Deutschland ist es immer so, ja, ich kann nicht entscheiden. Aber es kommt dann nicht die aktive, notwendige Entscheidung, dann muss ich es lernen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen...
Also du sagst, wir denken, wir können das nicht lernen.
Genau.
Also entscheiden hast du oder hast du nicht.
Ja.
Aber du sagst wahrscheinlich genau das andere.
Ja.
Oder die ganze Welt sagt was anderes als Deutschland.
Nein, also die ganze Welt auch nicht, aber ich glaube, es ist einfach nicht in unserem Bewusstsein. Also wir haben tatsächlich keine konkreten Elemente, wo man sieht, dass Entscheidungsfindung und der Prozess nochmal trainiert wird. Wir haben ganz viele Modelle. Das heißt, es gibt Pro- und Con-Listen. Das ist so ein bisschen das, was fast alle kennen. Mhm. Aber dann hört es bei den meisten auch schon auf, dass wir viele zum Beispiel, ich habe BWL studiert, viele Modelle auch tatsächlich für Entscheidungen hernehmen, sprich die Boston Consulting Matrix und viele andere, also SWOT-Analyse, ist eine Hilfe zum Entscheiden. Aber tatsächlich in unserer breiten Wahrnehmung ist Entscheidung tatsächlich nicht so präsent.
Und was war deine wichtigste Entscheidung? Kann man sowas sagen? Kannst du sowas sagen?
Also ich glaube, was eine doch sehr einschneidende Entscheidung für mich war, dass ich tatsächlich als Arbeiterkind weitermachen wollte. Also tatsächlich weiter lernen wollte, weiter studieren wollte, weiter wollte und tatsächlich eigentlich alles in meinen Kopf geschaufelt habe, was so ging.
Boah, das ist ja sehr beeindruckend. Das klingt nach einer sehr bewussten Entscheidung. Wie viele Entscheidungen sind uns überhaupt so bewusst?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Die ist wissenschaftlich nicht erhoben. Das heißt, es gibt dazu keine wirklich verlässlichen Zahlen. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es halt auch da nochmal ein Cluster gibt. Es gibt natürlich die Entscheidungen, die sind kurzfristig, nicht so relevant, die haben auch keine langfristige Wirkung. Dann gibt es die Entscheidungen, die sind halt im Mittelfristbereich und dann gibt es die langfristigen. Und da ist dann natürlich auch nochmal ein Unterscheidungsmerkmal. Aber was wir sehen oder was ich mitbekomme bei den ganzen Gesprächen, ist, dass viele Menschen versuchen halt Entscheidungen in Gewohnheiten zu überführen. Das heißt also, Gewohnheiten zu etablieren, um diesen Prozess des Entscheidens ein Stück weit auszuschalten. Wir machen das manchmal unbewusst. Also so mein beliebtestes Thema ist, wenn eure Eltern euch das erste Mal zur Schule bringen. Geht ihr aus der Haustür, geht ihr links rum, rechts rum oder geradeaus? Und dann gibt es natürlich eine Aussage. Und wenn ich dann frage, okay, das erste Mal, dass ihr zur Schule gegangen seid, geht ihr geradeaus, rechts oder links? Und in der Regel ist es tatsächlich dieser Habit, der sich einstellt, sie gehen den gleichen Weg. Und das zieht sich oftmals durch, auch bis in die Ausbildungsentscheidung. Sind meine Eltern Doktoren, Anwälte, Maurer, Fleischer, whatsoever, dann ist das für mich ein gewohntes Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Da kenne ich die Terminologien von den Gesprächen, vom Mittagessen, vom Abendessen und dann gehe ich halt den gleichen Weg.
Also das ist eine bewusste, unbewusste Entscheidung
ja.
dann?
Ja.
Ist dir bewusst, wann du dich entschieden hast, Entscheidungssachverständiger zu werden, Entscheidungsversteher zu werden?
Na, sagen wir Entscheidungszuhörer. Also tatsächlich, ja, es gibt schon so ein paar Schlüsselmomente. Also ich habe es ich habe das erste Mal tatsächlich mich damit bewusst auseinandergesetzt, als ich in einem Projekt war. Da ging es darum, ob Medikationen praktisch einen Zusatznutzen haben und ob die Ärzte entscheiden würden, diese Medikation weiter zu verschreiben. Es gibt in Holland ein System, wo sich Qualitätszirkel gebildet haben. Also Ärzte setzen sich zusammen und definieren, ist dieses Medikament positiv gegenüber dem, was schon existiert. Dann kommt es auf die Liste, also diese Zirkel gibt es mehrfach im Land. Und dann wird daraus sozusagen für die Krankenkassen definiert, ob diese Medikation auch finanziert wird. Das war so das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, okay, was ist da eigentlich? Was passiert da eigentlich die ganze Zeit? Es wurde sichtbarer. Und dann habe ich tatsächlich in den Vorlesungen, also ich habe während meiner gesamten beruflichen Tätigkeit auch immer unterrichtet, gesehen, dass halt, da, ich glaube, es waren die französischen Wahlen, dass die Studenten sich darüber unterhalten haben, ob sie wählen gehen. Und warum sie nicht wählen gehen, habe ich dann nachgefragt. Und die haben eben gesagt, unsere Entscheidung hat keine Wirkung. Und dann habe ich angefangen und bin halt tiefer eingetaucht. Und tatsächlich irgendwann kam natürlich auch in der Familie, was macht ihr jetzt eigentlich nach dem Abitur? Und da waren halt viele einfach auch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich jetzt gerne mal verstehen und am Ende auch eine Lösung anbieten.
Mhm. Du gehörst ja zu unserer Generation, der Babyboomer gerade noch, Jahrgang 66. Vor welchen Entscheidungen stehen wir denn? Berufsentscheidung ist gegessen.
Warum?
Ja.
Also ich finde, Berufsentscheidungen sind nie gegessen, weil tatsächlich ich bin relativ spät nochmal zu der Entscheidung gekommen, dass ich was anderes machen möchte. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich noch nicht um ist. Also ich finde das Thema jetzt super spannend. Ich würde es gerne nach vorne bringen. Aber da es ein Social Impact Startup ist und in Deutschland die Finanzierung nicht so einfach, mache ich halt auch viele andere Sachen. Ich beschäftige mich mit urbaner Entwicklung. Ich beschäftige mich mit Strategiepapieren für Kommunikation. Also es gibt so eine Vielzahl an Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich sehe da jetzt auch tatsächlich also keine Hemmnisse, nochmal irgendwann zu entscheiden, oh, da ist noch was ich vielleicht auch als spannendes Thema anbietet.
Du hast ja gerade erwähnt, du hast ein Social Impact Startup gegründet. Da müssen wir jetzt mal den Namen sagen. Ode Systems heißt es und hat im Untertitel The Art of Decision Making auf gut Neudeutsch. Welche Entscheidungen stehen denn ja, für unsere Generation oder ganz konkret für dich an? Sind das auch solche Dinge, die wir im Freundeskreis hören, Eltern pflegen oder pflegen lassen oder vererben oder verzocken? Sind das so die Themen der Generation, unserer Generation, die du siehst?
Also tatsächlich, ob vererben oder verzocken, ist in meiner Welt kein Thema. Ich bin klassisches Arbeiterkind, da ist nichts und da kommt auch nichts. Das heißt also tatsächlich alles das, was jetzt da ist, das war mir nie wichtig. Das heißt, da ist nicht viel zu vererben. Insofern ist halt mein Kopf mein größter Schatz und den kann ich leider nicht abgeben.
Wenn's hast darum, aber auch eine Entscheidung weniger. Also
insofern. Das stimmt. Auch eine Last weniger, wenn ich das mal so rundherum beobachte. Aber tatsächlich so diese Frage pflegen oder pflegen lassen bei Eltern, das war eigentlich bei uns nicht wirklich die Frage, weil wir haben die Option tatsächlich, also mein Vater ist leider verstorben, aber meiner Mutter überlassen. Also es gab schon das Angebot, dass sie zu uns kommt. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch die Generation davor, dass sie eigentlich die Entscheidung abnimmt und sagt, das wollen wir nicht. Wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen, dass ihr euer Leben lebt. Und insofern ist das tatsächlich auch wieder die Frage, wer entscheidet eigentlich? Also sind wir das oder sind das halt tatsächlich in dem Fall immer noch unsere Eltern? Oder sind es tatsächlich andere Institutionen, die das ermöglichen oder nicht ermöglichen?
Du hast ja gesagt, du hast unterrichtet, warst also mit Studierenden in Kontakt, also mit allen Generationen bist du ja auch nach wie vor. Sind wir als Generation Babyboomer besonders entscheidungsträge, sag ich mal? Oder siehst du da irgendwie, siehst du einen Unterschied zu anderen Generationen? Du hast gerade eben die unsere Elterngeneration ins Gespräch gebracht, die ja was anderes durchgemacht haben, als wir anders sozialisiert wurden.
Ja, also wenn du... Also wenn ich jetzt also wirklich nicht belegt oder irgendwie wirklich schon mal reingeguckt im Detail, aber ich würde sagen, unsere Eltern oder die Elterngeneration hat mehr funktioniert. Wir hatten die Freiheit, glaube ich, so als mit erste Generation tatsächlich uns frei zu entwickeln, frei zu entfalten. Ich kann mich noch gut an die Null-Bock-Diskussion erinnern, aber auch daran, dass wir halt praktisch demonstriert haben für Frieden ohne Waffen. Und das ist tatsächlich jetzt, glaube ich, für die nächste Generation. Und da würde ich jetzt unterteilen, es gibt diejenigen, die schon mitgemacht haben und diejenigen, die immer noch nicht mitmachen durften. Und ich finde, das ist halt auch super schwierig. Deswegen, ich hatte gerade gestern eine Diskussion, wenn sich Menschen an die Straße kleben, ist das natürlich schwierig. Aber es ist auch verständlich, weil wie soll Protest deutlich werden, wenn er niemanden beeinflusst oder behindert. Auf der anderen Seite sind natürlich diejenigen, die sich auf die Straße kleben, eigentlich auch oftmals eher aus der privilegierten Reihe zu suchen. Und was ist mit denen, die es halt nicht haben?
Da hat sich jetzt eine junge Generation für neue Protestformen entschieden. Gibt es eigentlich Entscheidungsmodelle, die sich sozusagen über die Generationen wiederholen? Oder muss jede Generation ihre Entscheidungsmuster neu entdecken?
Ich denke mal ja. Aber erschreckenderweise wiederholen sie sich dann auch wieder. Weil nicht zu entscheiden ist ja die Ohnmacht, die man hat, ganz oft. Also wenn ich jetzt etwas mache, ist das richtig oder nicht? Und wir haben ja eigentlich, also auch unsere gesamte Schulausbildung basiert ja darauf, tatsächlich in den Konflikt zu gehen, in die Diskussion auch mit dem Thema. Und mein Lieblingsthema ist von Hannah Arendt, dass nur derjenige tatsächlich in den echten Diskurs gehen kann, der auch versteht, wo die Argumente des anderen herkommen. Und ich finde, das ist tatsächlich was sich verändert. Also bei uns war es halt eigentlich Grundlage sämtlicher Kommunikation und sämtlicher Diskussion, dass wir das immer versucht haben. Wir haben immer versucht, wo kommen die anderen her? Was ist deren Background? Wo ist deren Ausgangspunkt? Und das sehe ich halt gerade, ist so ein bisschen schwierig. Wir haben eine verschobene Wahrnehmung. Also ich finde, eines meiner Lieblingsthemen ist der Software-Skandal. Wir entscheiden, dass die Käufer von Autos entschädigt werden. Aber der eigentliche Betrug ist ja an denen, die atmen. Das heißt also an uns allen. Also wo ist da tatsächlich noch das Verständnis von Entscheidung und Wirkung?
Ja, was ist denn deine Antwort auf diese Frage? Oder andersrum gefragt, was ist denn deiner Meinung nach die Frage unserer Generation, für die wir eine Entscheidung treffen müssen oder wo sich jeder Einzelne entscheiden muss?
Also tatsächlich, wenn ich das auf mich beziehe, ist es die Auseinandersetzung mit dem, wie wir gelebt haben und wie wir auch weiterleben wollen. Also wollen wir unser, ich würde mal sagen, schon fast Gewohnheitsrecht weiterführen? Wollen wir weiterhin einmal, zweimal, dreimal in den Urlaub fliegen? Wollen wir tatsächlich, gut, für Berliner ist das nicht immer ganz so relevant, mit dem Auto durch die Gegend fahren? Wollen wir tatsächlich weiter unser Konsumverhalten aufrechthalten? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, aber tatsächlich, glaube ich, die Ohnmacht haben, ob wir als Babyboomer-Generation wirklich die Wirkung erzielen können, die es braucht, um eine echte Veränderung hervorzurufen.
Ja, da knüpfst du ja an unsere Episode 22 mit Susanna Stoll-Klemann, wo es um Nachhaltigkeit ging, beziehungsweise um die Frage, was können wir Babyboomer denn tun, um die Welt nicht noch weiter kaputt zu machen. Aber Konstanze, du wolltest, glaube ich, was anderes fragen.
Ne? Diese Entscheidungen, die jetzt anstehen, das sind ja bewusste Entscheidungen, die wir ganz rational, natürlich mit den üblichen Bauchgefühlen, die da ja reinkommen, weil nur mit dem Kopf funktionieren wir ja nicht, die wir treffen nach einem eigentlich Diskurs, so wie wir sozialisiert worden sind. Das, was du erzählt hast, das kann ich nur bestätigen, so war es bei mir auch eben immer. Vielleicht bin ich auch deswegen Journalistin geworden. Ja? Mhm. Also immer in die Auseinandersetzung, in die Diskussion zu gehen. Haben wir dazu als sagen wir mal, als alte Babyboomer keinen Bock mehr zu, weil wir schon so viele Entscheidungen getroffen haben?
Ja. Frage. Also, dass wir eigentlich ja für Werte eingestanden sind, die uns jetzt so ein Stück weit auch wieder zurückgeschossen werden und auf einmal nicht mehr Bestand haben. Mhm. Und daraus entsteht natürlich genau das Gleiche wie das, was ich vorhin bei den Jugendlichen gesagt habe. Wir haben so eine Ohnmacht. Also ist es wirklich, hilft es, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, die für uns Einschnitte bedeutet, zeigt sie die Wirkung, die wir damit erzielen wollen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, es ist nicht die Entscheidungsmüdigkeit, es ist eher so eine Ohnmacht, die wir fühlen.
So eine Resignation fast, oder?
Ja, ich hoffe, es ist noch keine Resignation, es ist noch die Stufe davor. Also aus der Ohnmacht kann man erwachen und kann tatsächlich dann auch weitermachen. Wenn man in der Resignation ist, ich glaube, dann ist es vorbei.
Von welcher Entscheidung hast du gesprochen? Mir fiel ja jetzt, poppte wirklich, also Frieden, Entscheidung, Hofgarten, Demo, Bonn, also...
Genau, also tatsächlich dieses Frieden schaffen ohne Waffen.
Wo wir jetzt mitten in einem Krieg oder am Rande eines Krieges stehen, am Rande von Deutschland.
Ja. Jetzt kommen wir mal zur entscheidenden Frage, wie erkenne ich gute Entscheidungen und wie finde ich sie? Also was bitte ist eine gute Entscheidung? Das ist doch eine moralische Kategorie. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Was sagst du?
Also das ist tatsächlich ein Thema, das wir nicht ausklammern, aber wo wir ganz klar einen Standpunkt vertreten. Es gibt keine guten und schlechten Entscheidungen, die in unserer Bewertung liegen. Also unsere gesamte Idee und Konzept basiert eigentlich darauf, dass wir sagen, wenn du einen sauberen Entscheidungsprozess durchläufst mit Überlegungen, mit Verantwortung etc., dann triffst du eine Entscheidung, die aber auch natürlich wieder erst, wenn sie getroffen ist, sich zeigt, ob sie gut oder richtig ist. Das, was uns wichtig ist, ist mehr, dass wir praktisch immer so eine Art iterativen Prozess starten. Das heißt, wenn ich mal eine falsche Entscheidung getroffen habe, ist es in Ordnung, wenn ich reflektiere und dann sozusagen eine neue Entscheidung treffe und sie wieder korrigiere, um sie richtiger zu machen.
Also gibt es etwas, wie ich Entscheidungen treffen kann, was mir jetzt auch hilft?
Dafür habt ihr ja diese Ode-App entwickelt. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
ODI ist das Projekt, was mir am Herzen liegt. Das ist halt tatsächlich eine Entscheidungshilfe, die also am Ende ist es ein Herausnehmen aus dem Kopf, weil der Kopf wird permanent bombardiert von Informationen, von Ablenkungen, von Anfragen etc. Und wir tendieren dazu, Entscheidungen immer wieder nach hinten zu schieben. Und um das Ganze entsprechend auszuschalten, und das war tatsächlich auch die Ergebnisse aus der Erhebung, haben wir das Ganze überlegt, wo packen wir es hin, sodass es praktisch nicht mehr nach hinten geschoben werden kann, sondern Menschen sich damit beschäftigen. Und das ist, wir haben es jetzt in die App gepackt. Das heißt also, dort werden alle Informationen, die für eine Entscheidungsfindung notwendig sind, gesammelt über einen zu definierenden Zeitraum, unabhängig wo man ist, über Gespräche, über direkte, konkrete Anfragen etc., also praktisch ein Prozess, der 7 Schritte hat, um zu einer Entscheidung zu kommen, die dann auch fundiert ist.
Wir haben schon gelernt, das Ergebnis ist gleichgültig, der Weg, der Prozess muss sauber sein und dafür habt ihr 7 Schritte entwickelt. Kannst du mal in Kurzform sagen, welche 7 das sind und dann sollten wir sicher noch mal genauer hingucken und hinhören, wie die zu gehen sind.
Also es ist tatsächlich Entscheidungsfrage, Kriterien, Gruppieren, Priorisieren, Optionen einstellen, bewerten und dann kommt das Ergebnis. Also das ist die tatsächliche Stufe. Aber das dahinter ist ja das Wichtige. Und das ist tatsächlich dieser Punkt, dass ich eigentlich wissen muss, was mir wichtig ist. Und das ist ähnlich zu sehen, wenn, ich meine, als Babyboomer wissen wir ja, wir sind irgendwann mal vielleicht ins Ausland gegangen. So, und das, was wir dort gelernt haben, ist eigentlich, wer wir sind. Wir haben zwar die Kultur der Länder, die wir besucht haben, verstanden und auch gesehen und auch gespürt. Aber eigentlich haben wir immer in der Reflexion unsere eigene Kultur besser verstanden. Und das ist der Prozess beim Entscheiden. Ich muss wissen, was mir wichtig ist. Und oftmals, und da gibt es halt tatsächlich auch in der Beobachtung so ein paar Unterschiede, sind die Erwartungshaltung oder der Druck von außen, von Eltern, von der Gesellschaft bei den jungen Menschen, ähnlich wie es auch bei uns war, viel größer als unser eigenes Verständnis. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, um zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Also einer richtigeren.
Da müssten wir ja eigentlich, wenn wir jetzt in der Generation sind, in der wir sind, also wir haben ja schon eine Menge Entscheidungen getroffen, ich will das jetzt nicht projizieren, müssten wir ja eigentlich in der Lage sein, als Babyboomer diese Optionen klarer zu benennen. Ist das so?
Na, die Optionen sind, also ich würde mal sagen, nicht unwichtig, aber zweitrangig. Wichtiger sind die Kriterien. Also wenn du eine Entscheidung triffst, du weißt ja heute viel besser, was für dich wichtig ist.
Weiß ich das wirklich, als bloß weil ich schon so alt bin und schon so viel Erfahrung gesammelt
also,
habe.
Also tatsächlich, der Punkt bei uns ist, glaube ich, dass wir dadurch, dass wir gelernt haben, viel zu diskutieren. Also es war ja eigentlich so Hauptfach in der Schule, diskutieren. So, und dadurch kommst du natürlich dem Standpunkt, den du hast, näher, wenn du mitmachst. Wenn du das nicht machst, dann hast du natürlich auch da wieder. Also die Reflexionsfähigkeit ist natürlich einer der wichtigen Bestandteile bei Entscheidungen.
So, ich denke, jetzt sollten wir aber die schon mehrfach erwähnten 7 Schritte mal in Zeitlupe gehen oder anschauen oder besprechen, damit wir am Ende auch alleine auf dieser Basis entscheiden können, möglichst gut entscheiden können.
Okay, also die erste Stufe ist zu wissen, dass ich eine Entscheidung treffen muss und sie auch formulieren kann. Das ist die erste Stufe. In der zweiten Stufe muss ich mir darüber Gedanken machen, was sind die Kriterien, die mich befähigen, diese Entscheidung zu treffen. Und da ist tatsächlich die Schwierigkeit, die du gerade gesucht hast. Es gibt natürlich Kriterien, die sind limitierend. Es gibt Kriterien, die befähigen mich, die erweitern meinen optionalen Horizont.
Jetzt mal konkret, Beispiel.
Limitierungen zum Beispiel, ob du auf alle Optionen Zugriff hast. Wenn du dir ein Boot kaufen willst, kannst du dir, also jetzt nehme ich mal mich, ich könnte mir ein Paddelboot kaufen.
Schlauchboot.
So, wenn jetzt, ja, Schlauchboot vielleicht noch. Wenn da jetzt noch eine Yacht als Option wäre, würde die sich schon ausschalten, weil dafür hätte ich einfach die Mittel nicht. Und wenn ich sie hätte, würde ich sie woanders reinstecken. So. Und da gibt es halt Kriterien, die sind von außen auf uns gebracht. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn man sich überlegt, ins Ausland auszuwandern, dann gibt es da auch eine Limitierung. Also kann ich die Sprache, also würde ich jetzt mal als Voraussetzung, um sinnvoll auswandern zu können, auch setzen. Dann gibt es Kriterien, die mir wichtig sind. Was ist mein Traum? Wo möchte ich eigentlich hin? Also was ist meine Vorstellung von dem, was meine Zukunft, die jetzt natürlich nicht mehr ganz so oder doch eigentlich schon nochmal genauso lange ist. So, und wie sieht es aber aus, wenn ich jünger bin? Dann habe ich natürlich eine Perspektive, die ist einfach mal 50, 60, 70 Jahre. Wow, das muss ich erstmal verstehen. Und dann gibt es halt Kriterien, die halt in der Entscheidungsoption liegen. Wenn ich mir zum Beispiel etwas kaufen will, dann sind es technische Feature zum Beispiel. Oder es sind Designaspekte. Wir kennen alle die Stiftung Warentest-Geschichten. Ich finde, das sind wunderbare Kriterien, nur sind das nicht Kriterien, die auf alle gleich zutreffen. Weil mir ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie viel, was auch immer, ich bin so gar nicht technisch versiert, aber ich möchte eigentlich das gesunde Gefühl haben, okay, da ist was Ordentliches dahinter. Mir wäre es aber viel lieber, dass ich weiß, es sieht gut aus, es hat halt eine hohe Lebensdauer und so weiter. Also praktisch so diese anderen Facetten und die könnte ich dann dazu nehmen. Und diese ganzen Kriterien, und da gibt es halt wirklich so ein wunderbares Beispiel. Wir haben eine junge Frau gehabt, die eine Entscheidung getroffen hat, zur Universität zu gehen. Die kam mit unfassbaren Datensätzen. Die wusste, wie viel die Leute verdienen danach, die wusste, wie viel Prozent sich danach selbstständig machen etc. Und bei der Visualität des Prozesses hat sie auf einmal gesehen, hey, da bin ich ja gar nicht dabei. Wo bin denn ich in dieser Entscheidung? Und das ist tatsächlich dieser Punkt der Kriterien. Mhm. Und dann kommen wir zum Schritt 3. da ist es dann tatsächlich so, das ist so ein Hilfeprozess. Da gruppieren wir die Kriterien, weil wir haben Beispiele zurückgekriegt bei den Tests. Da waren dann auf einmal 50, 60, 70 Kriterien drin. Mhm. Die zu priorisieren ist natürlich super schwer.
Quasi wie so eine Plus-Minus-Liste, ne? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
So Cluster,
und genau. So massive Punkte, die sowas von dafür sprechen.
Genau. Und dann, wenn du die halt gruppierst, hast du es hinterher einfacher. Dann kannst du sagen, okay, ich mache erstmal die Gruppen, das ist dann der Schritt 4. Ich priorisiere die Gruppen und dann priorisiere ich innerhalb der Gruppen. Und das kann man dann halt relativ einfach machen. Man sieht aber auch, wenn man dann in der Gruppierung ist, ob man noch was vergessen hat. Oder ob da irgendwas drin ist, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Wir sind noch bei vier. Dann kann man zurückgehen. Also man kann immer wieder auch zurückgehen, vorgehen, weil es gibt nicht den fertigen Prozess. Und wenn man dadurch ist, kann man die Optionen aufnehmen. Und die Optionen, und da versuchen wir halt tatsächlich auch noch ein Konzept zu entwickeln, sollte nicht nur das Offensichtliche beinhalten, sondern auch mal outside the box. Sondern auch zu sagen, hey, überlegt euch aber auch, was für euch wichtig ist. Was wollt ihr werden? Welchen Mehrwert habt ihr? Und das halt mit aufzunehmen, dann geht man halt zurück und gibt's noch einen. Und diese Optionen sind dann halt praktisch der Fächer, aus denen man auswählen kann. Der größte Painpoint bei Entscheidungen ist immer, vielleicht ist die Option, die ich nicht gewählt habe, die bessere.
Genau, also die
das
Angst.
Das ist der Schritt 5. Und der Schritt 6 ist dann die Evaluation. Das heißt, jede Option wird auf Basis der Kriterien, die ich vorher eingegeben habe, bewertet. Und da ist es wichtig, dass wir eben nicht nur Fakten bewerten, sprich, also, keine Ahnung, nehme ich jetzt mal das Beispiel Universitäten, ist die auf Rang 1 oder Rang 10 oder 100, sondern auch tatsächlich Bauchgefühl, das, was du gerade gesagt hast. Also Entscheidungen haben auch einen Anteil Bauchgefühl für viele. Und dieses Bauchgefühl kann ich natürlich über so Skalen ganz gut abwickeln. Also wir hatten so ein schönes Beispiel, wo eine Familie inklusive der kleinen Kinder entschieden hat, welches Haustier sie anschaffen wollen. Und die Eltern haben natürlich die Kriterien Kosten, Anschaffung, Unterhalt, Pflege, wie oft muss ich damit rausgehen und so weiter. Und die Kinder kamen dann irgendwann mit dem, das soll aber ganz kuschelig sein.
Oh, da sprichst du ja was an, was nicht nur für Kinder interessant ist. Der Boomer und das Tier, das könnte mal eine Episode sein. Aber jetzt zurück zum 7. Schritt der Entscheidungsfindung. Wie seid ihr denn auf dieses Modell gekommen? Ist das eine völlige Eigenentwicklung?
Also tatsächlich ist es best of Eigenentwicklung. Also tatsächlich ursprünglich sind wir gestartet mit 9 Schritten. Also wir hatten noch 2 weitere Schritte dabei, wo wir mit Ausschlusskriterien gearbeitet haben. Und diese 7 Schritte im Moment sind auch die reduzierte Form dessen, was wir am Ende auch bereitstellen wollen, weil wir sind auch nicht alle gleich. Das heißt, wir brauchen unterschiedliche Hilfsangebote, um Entscheidungen tatsächlich sinnvoll und zielführend zu treffen. Und die einzelnen Punkte kommen eigentlich aus den Gesprächen und Befragungen, die wir gemacht haben. Also es ist jetzt tatsächlich kein komplett neues System. Die 7 Schritte sind durchaus auch mal mit dem 8. Schritt versehen. Das ist die Alliance for Decision Making zum Beispiel in den USA, mit denen wir auch im Gespräch sind. Die haben praktisch noch den letzten Schritt und sagen, und jetzt Action. Das gehört dazu. Also nicht nur die Entscheidung vorzubereiten, sondern am Ende auch zu sagen, so los jetzt. Was aber tatsächlich dem amerikanischen Ansatz nahe kommt, das ist dieses Make a Decision. Also diese Make a Decision, Take a Decision, Entscheidungen treffen, Entscheidungen abschneiden im Japanischen. Das sind ja auch kulturelle Unterschiede. Und dieses Make a Decision ist mehr dieses aktive Rangehen und durchaus auch mal was falsch machen, aber dann ist es auch in Ordnung, dann muss man es halt nur korrigieren.
Wie lange schieben wir Entscheidungen auf eine lange Bank, obwohl wir die am Ende der Bank ja sehen?
Entscheidungen, die nicht in die richtige Richtung gehen oder nicht getroffen werden, heißen Stress, Verluste oder Ängste. Und das ist tatsächlich was wir dann schon als Druck haben, um uns der Entscheidung auch zu stellen.
Bei 30.000 Entscheidungen pro Tag hätte man ja ganz schön viel zu tun, diese Schritte ständig bewusst zu durchlaufen. Gibt es denn überhaupt Erkenntnisse, wie lange es dauert, eine fundierte Entscheidung zu treffen? Macht diese Frage überhaupt Sinn?
Es gibt tatsächlich keinen Stundenwert, den ich dir jetzt nennen kann. Also diese 7 Schritte, die wir definiert haben, sind tatsächlich für Entscheidungen, die langfristig oder mittelfristig wirken, die ein Engagement brauchen, die auch Recherche benötigen etc. Wir haben irgendwann mal angelegt und haben gesagt, okay, weil viele, natürlich Prokrastination ist da ein Thema, das heißt, ich mache das ganz zum Schluss und dann mache ich es halt in 5 Minuten. Ist nicht so hilfreich und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben so einen 7-Tage-7-Schritte-Prozess aufgesetzt. Steht aber am Anfang auch ganz klar drin, du definierst deinen eigenen Rhythmus. Also es kann 7 Tage dauern, es kann aber auch mehrere Tage dauern, weil Zeit ist tatsächlich ein limitierender Faktor, auch im Entscheidungstreffen. Und das ist nicht nur der Zeitraum, an dem ich die Entscheidung abliefern muss, sondern auch meine eigene Verfügbarkeit, die Verfügbarkeit von Freunden, Eltern, Familie, Experten, weil ich muss ja auch, wenn ich Entscheidungen treffe, auch die Kommunikation mit einkalkulieren. Wenn ich jemanden fragen muss, kannst du mir helfen, was in dem System auch hinterlegt ist, dann ist es halt notwendig, dass ich weiß, dass diese Person auch die Zeit dafür hat. Das heißt also, dieser Zeitfaktor ist ein wesentlicher Faktor. Und deswegen gab es auch tatsächlich in den ganzen Befragungen, die wir gemacht haben, immer diese Bitte, dann mach doch auch was, damit wir uns entscheiden können, wo wir uns abends mit unseren Freunden treffen oder was wir auf Netflix gucken. Deswegen haben wir tatsächlich so eine Art Poll-System eingeführt.
Also für kleine, einfache Entscheidungen,
genau,
sozusagen.
Ja.
Aber wie ist es denn bei den großen Fragen, die unsere Generation betreffen? Also beispielsweise, wann soll ich jetzt in Rente gehen? Das fragt sich ja jeder, aber interessant ist auch, die Argumente der anderen zu kennen. Habt ihr da vielleicht ein Tool?
Also das, was wir haben, ist tatsächlich, wir haben Blueprints, heißen die bei uns. Das sind Entscheidungen, die haben Leute schon mal getroffen. Die sind gut, nicht gut. Also es gibt keine Bewertung von uns. Es gibt keine Bewertung von uns für gute oder schlechte Entscheidungen. Genauso gibt es keine Bewertung für Blueprints. Weil die Blueprints eigentlich nichts anderes sollen, als anregen, darüber nachzudenken, was mir wichtig ist. Es geht wieder zurück auf, was ist mir wichtig. Weil wenn mir ein Freund eine Entscheidung schickt, zum Beispiel, wo ich in den Urlaub fahre, dann mag es für die Person wichtig sein, einen Strand zu haben und Sonne und was auch immer. Im Podcast sieht man mich nicht. Also ich bin eher so der Lobster-Typ. Wenn ich die Sonne sehe, werde ich knallrot. Das heißt, für mich ist Sonne kein Thema. Und so soll dann praktisch für mich die Möglichkeit bestehen, dieses Kriterium rauszustreichen und vielleicht was anderes reinzunehmen. Ist da eine Terrasse, unter der ich lesen kann oder was auch immer? Und das sind die Ansätze, die wir verfahren. Wir wollen aber auch tatsächlich bestimmte Themenkomplexe auch bewusst angehen. Aber lieber mit Menschen, die tatsächlich auch in der Situation sind, weil wir wollen keine Fake-Geschichten machen. Wir wollen tatsächlich echte Probleme lösen und die gemeinsam mit denen, die praktisch mit uns zusammenarbeiten wollen.
Wir haben ja die Entscheidung getroffen, unsere Episoden nach gut 30 Minuten zum Ende zu bringen. Und deshalb die letzte Frage: Aus all deinem Entscheidungs- und Entscheiderwissen, was ist der eine Punkt, der sofort voranbringt, sofort umsetzbar?
Also tatsächlich wie bei allem, 360 Grad zuhören. Also sowohl meinem Umfeld zuhören, als auch mir selber. Und dann kann ich auch gute Entscheidungen treffen.
Welche wichtige Entscheidung musst du demnächst treffen?
Gute Frage. ein wichtiger Entscheidungshorizont ist, wie es weitergeht mit dem Entscheidungskompetenztraining. Es gibt viele Anfragen, aber tatsächlich muss auch ich, wie alle anderen, leben. Deswegen heißt Impact nicht hungern und verhungern, sondern da muss ich dann auch eine Entscheidung treffen.
Ja, danke, dass du die Entscheidung getroffen hast, dich mit uns zu treffen und übers Entscheiden eine ganze Menge vielleicht Entscheidendes beizubringen. Wir drücken die Daumen für deine Firma. Danke.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank.
Danke auch.